Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Es ist wie Gottes Garten. Mitten in einer grünen Gegend, umgeben von Bergen rund um Kassese. Dort gibt es tolle Sonneneinstrahlung, richtig gut für die Pflanzen.
Laut diesem israelischen Geschäftsmann ist Uganda ein Paradies für den Anbau von Cannabis. Weswegen er auch hier investiert hat, bislang in den Anbau von medizinischem Cannabis. Die Hoffnung ist aber natürlich, dass die Nachfrage noch steigt, wenn Cannabis denn auch als Genussmittel legalisiert wird, wie das ja auch die deutsche Bundesregierung vorhat. Aber sind das realistische Hoffnungen? Und was unterscheidet Cannabis aus Uganda von dem der Konkurrenz? Das ist unser Thema heute in der Weltzeit und dazu begrüßt Sie Katja Bigalke. Der Markt für medizinisches Cannabis in Europa ist eindeutig ein Wachstumsmarkt. Bis 2025, so die Erwartungen, sollen hier insgesamt 3,2 Milliarden Euro umgesetzt werden. Und wenn man sich mal anschaut, dass sich alleine in Deutschland die Zahl der ärztlichen Cannabis-Verschreibungen zwischen 2018 und 2021 verzehnfacht hat, dann scheinen so Schätzungen, die auch für Deutschland einen noch viel, viel größeren Bedarf an Freizeit-Cannabis prognostizieren, durchaus gerechtfertigt zu sein. Die Frage ist dann allerdings, woher könnten diese Mengen an Cannabis denn dann kommen, wenn dieser Markt tatsächlich legalisiert würde? In Uganda hofft man aus Uganda. Simone Schlindwein lebt vor Ort und hat sich umgehört, warum man das denkt.
Gottes liebste Pflanze, so sagt man hier in Uganda, wachse in Gottes liebsten Garten. Und dieser Garten liegt auf einer Insel im Viktoriasee, im Herzen Afrikas. Als sich das Motorboot nach 20 Minuten Fahrt von Ugandas Hauptstadt Kampala der Insel nähert, ist von diesem Garten noch nichts zu sehen. Es ist früher Morgen. Das kleine Fischerdorf erwacht gerade zum Leben. Hinter einer Hütte aus Lehmziegeln füttert Bauer Sentongo seine Ziegen. Er winkt, ihm zu folgen. Barfuß, in schmutziger Hose und Hemd, läuft er flink über seinen Acker, vorbei an Tomaten, Auberginen, Bohnen. Dann biegt er ein paar Zweige eines Busches zur Seite, um hindurchzuschlüpfen. Meter hoch wiegen sich die Pflanzen mit ihren gezackten Blättern im Wind. Es sind mehrere hundert, in Reih und Glied, fast ein ganzer Wald. Ein süßlicher Duft liegt in der Luft. Sentongo zeigt auf prächtige Pollen, die lila schimmern und mit glitzerndem Blütenstaub bedeckt sind. Purple Haze, feinstes Cannabis.
Ich habe über 360 Cannabispflanzen. Sie wachsen einfach großartig. Es ist wirklich die beste Pflanze in meinem Garten. Ich kann alle 3 bis 4 Monate ernten. Das gibt gutes Geld. Damit verdiene ich die Schulgebühren für meine Kinder.
Hier am Äquator wächst Cannabis unter perfekten Bedingungen. Das Klima, das in den herkömmlichen Anbauländern Niederlanden oder Kanada teuer und aufwendig in Gewächshäusern hergestellt werden muss, herrscht hier natürlich. Die 12-stündige Tag- und Nachtgleiche ist dabei entscheidend, weil so das ganze Jahr hindurch geerntet werden kann. Gottes Garten nennen Cannabisbauern deswegen Uganda. Der Bauer reißt eine Pflanze aus, knickt ihren Stängel und stopft sie in einen Sack. Für die Erträge werde er von einem reichen Uganda bezahlt, sagt er. Jeden Morgen komme ein Motorboot, um die Säcke in die Hauptstadt zu bringen.
Und jedes Mal kommen auch die Polizisten und fragen mich, ob ich eine Lizenz habe. Aber ich habe keine. Dann wollen sie einen Anteil abhaben, dafür, dass sie mich nicht verhaften.
Denn das, was Sentongo hier anbaut, ist in Uganda illegal. Bereits die britischen Kolonialherren hatten 1902 ein erstes Gesetz eingeführt, wonach der Konsum von Opium, wie sie das Kraut damals nannten, vor allem für junge Männer verboten wurde. Sie benötigten sie als Arbeitskräfte zum Bau der Eisenbahn. Bis heute zieht sich diese Bezeichnung in den Gesetzestexten fort. Dabei gibt es zahlreiche Bauern im Land, die vom Cannabisanbau leben und die es besser wissen. Auch in der geschäftigen Hauptstadt Kampala gibt es eine große Nachfrage. Für umgerechnet 2,50 Euro bekommt man an jeder Ecke ein Gramm Ganja, wie die Uganda es nennen. Und als Medizin spielt Cannabis seit Jahrtausenden eine Rolle im Land. Einer der Säcke, die Bauer Sentongos Insel verlassen, endet in einer knallgrün angemalten Garage, die mit rotem Teppichboden ausgelegt ist, auf einem Hügel im Stadtviertel Makinde. Dort sitzt Abdulkarim Musasisi an einem verstaubten, massiven Schreibtisch. Der Mann mit den grauen Bartstoppeln ist Vorsitzender des Nationalen Verbandes der Alternativmediziner. Er studiert die Anwendungsmöglichkeiten unterschiedlicher Heilpflanzen seit Jahrzehnten. Auf den Abbildungen, die hinter ihm an der Wand kleben, sind unter anderem Moringa, Kamille, Eukalyptus zu sehen. Er zeigt auf das Bild einer Cannabispflanze.
Wir nutzen sie hier in Afrika seit Jahrhunderten als Heilpflanze. Nicht nur bei Menschen, auch bei Tieren, Ziegen und Kühe. Die Anwendung als Medizin ist in Uganda offiziell nicht erlaubt. Wir beraten dabei die Regierung über eine Gesetzesreform, wie man die Pflanze sinnvoll medizinisch einsetzen kann.
Eine jüngst publizierte Studie des Gesundheitsministeriums besagt, dass rund 3/4 der Uganda regelmäßig Alternativmediziner aufsuchen. Vor allem bei chronischen Krankheiten wie Rheuma, Diabetes oder Bluthochdruck. In Corona-Zeiten sei die Nachfrage nach pflanzlicher Medizin enorm gestiegen. Selbst Ugandas Präsident Yoweri Museveni lobte die Alternativmediziner im Land, einen enormen Beitrag zur Volksgesundheit geleistet zu haben. Bei Atemwegsbeschwerden helfe Cannabis zum Beispiel als Tee, so Musasisi. Dies hat auch die Debatte über die Legalisierung im Parlament wieder neu angefacht.
Es ist ein ziemlicher Krieg derzeit. Die meisten Leute, die in politischen Entscheidungsinstitutionen sitzen, haben keine Ahnung von dieser Pflanze und ihrer Wirkung. Trotzdem entscheiden sie. Wir als Verband studieren Cannabis seit langer Zeit. Wir haben eine Lizenz, die uns erlaubt, Cannabis genauso als Heilpflanze zu nutzen, wie auch viele andere Kräuter. Das ist wirklich eine Wunderpflanze.
Der Arzt steht auf und läuft ins Nebenzimmer. In dem kleinen Raum stehen Glasvitrinen voller kleiner Glas- und Plastikflaschen. Ob bei Husten, Rückenschmerzen oder Durchfall, Musasisi hat für jedes Wehwehchen einen Kräutercocktail parat. Seine Mischungen basieren auf tausenden Jahren Expertise in traditioneller Medizin. Von überall kommen Kranke zu ihm, berichtet er, auch aus dem Hospiz um die Ecke, wo Krebs- und AIDS-Patienten für ihre letzten Lebenstage untergebracht sind. Musasisi stellt seinen Apotheker, Dr. Edwin Young, vor.
You know, cannabis is like the God plant, the healing plant.
Wir nennen Cannabis Gottes Pflanze, denn sie ist so vielfältig anwendbar. Sie heilt nicht nur, sondern hat viele andere Wirkungen. Sie stimuliert auch den Appetit. Das ist entscheidend bei AIDS- oder Krebspatienten, die den Appetit verlieren und nicht mehr essen wollen. Dadurch nehmen sie wieder zu. Cannabis verlangsamt das Wachstum von Krebszellen. Es wirkt entzündungshemmend und schmerzlindernd. Es wirkt auch psychologisch, reduziert Angstzustände und noch vieles mehr.
Bereits das 2015 verabschiedete Drogengesetz ermöglicht es, Cannabis als medizinisches Produkt anzubauen, zu verkaufen und sogar zu exportieren. Doch jahrelang fehlte es an einem Regelwerk, unter welchen Bedingungen eine solche Lizenz vergeben wird. Erst Anfang 2021 wurden diese vom Kabinett verabschiedet. Und schon die erste Bedingung ist eine ziemlich große Hürde. 5 Millionen US-Dollar kostet eine Lizenz. Das konnte sich bislang nur eine Firma leisten. Mit weißen Chirurgenhandschuhen greift Benjamin Kadett nach einer Cannabispflanze und riecht daran. Der ehemalige Parlamentsabgeordnete steht in einem gewaltigen Gewächshaus und nickt zufrieden. Die Blüten sind reif zur Ernte. Auf über 3 Hektar erstreckt sich Ugandas einzige legale Cannabisplantage am Fuß des Ruwenzori-Gebirges im Westen des Landes. Eine Reihe weißer, riesiger Gewächshäuser, deren offene Überdachung direktes Sonnenlicht hindurchlässt. Im Inneren ist der Boden mit weißer Plastikfolie ausgelegt. Rund 40.000 Pflanzen, Setzlinge aus Israel, gedeihen dort. Selbst die Blumenerde musste aus Sri Lanka eingeflogen werden, weil es in Uganda nicht die lizenzierte Topferde gab, die international für den medizinischen Cannabisanbau vorgeschrieben ist. Nur wer sich an diese Vorschriften hält, qualifiziert sich, wie Kadetts Firma Industrial Globus, für den Cannabis-Export.
Now, when we got the idea from 2011,
Als wir 2011 angefangen haben, haben wir verschiedene Sorten aus den Niederlanden angebaut. Doch wir hatten keine finanziellen Ressourcen, um große Investitionen zu tätigen. Wir hatten auf dem Weltmarkt auch keine Abnehmer. Wir haben weltweit nach Partnern gesucht, die uns nicht nur das Wissen über den komplexen Anbau, sondern auch Geld zur Verfügung stellen könnten. Wir hatten Glück, denn zu dieser Zeit suchte die israelische Firma Together Farmer gerade weltweit nach Partnern, um auf dem globalen Markt führend zu werden. Der Direktor lud uns direkt nach Israel ein. Wir verstanden uns sofort. Dort haben wir alles besprochen und so wurde dieses Joint Venture geboren, Industrial Globus.
Doch Kadett musste noch weitere Hürden überwinden, sagt er. Er musste eine eigene Stromversorgung in der abgelegenen Region für die Belüftung der Gewächshäuser aufbauen. Als besonders problematisch stellte sich aber das Misstrauen der Entscheidungsträger im Land heraus. Uganda ist bekannt dafür, dass die politische Elite streng religiös und erzkonservativ ist. Allen voran Bildungsministerin Janet Museveni, die Präsidentengattin. Als Ugandas Kabinett vergangenes Jahr die Richtlinien für Cannabisanbau verabschiedete, bezeichnete sie das Geschäft als teuflisch. Für die Bildungsministerin ist Cannabis eine Droge, die die Moral der Jugend ruiniere.
Wir wurden zu Beginn mit wirklich bösen Blicken beäugt. Doch dann habe ich angefangen, Bischöfe und andere religiöse Vertreter einzuladen und ihnen unsere Plantage zu zeigen. Als sie mit ihren eigenen Augen gesehen haben, was wir hier machen, sind alle konvertiert nach Hause gegangen.
In einem sterilen Raum unter flackerndem Neonlicht schnipseln Dutzende junger Frauen die Blüten von den Stängeln. Über 150 Uganda arbeiten hier, die meisten sind Frauen aus den umliegenden Dörfern. Die Farm ist der größte Arbeitgeber in dieser abgelegenen ländlichen Region, so Kadett.
Wir machen hier Profit. Unsere Umsatzzahlen sprechen für sich. Ich bin sehr zuversichtlich, dass Cannabis die Pflanze ist, die unsere Bevölkerung aus der Armut herausführen kann. Wir sehen es bereits an diesem Dorf hier nebenan, wo wir unsere Arbeitskräfte angeheuert haben, vor allem Frauen. Sie haben die Lebensbedingungen im Dorf deutlich verbessert. Cannabis kann also auch unserer Wirtschaft helfen.
Kadett im weißen Poloshirt mit dem Firmenlogo und der Schirmmütze hastet durch die Räume. Es gibt viel zu tun. In den kommenden Tagen sollen 700 Kilogramm frisch geerntete Blüten nach Israel exportiert werden. Danach steht eine weitere Großlieferung nach Deutschland an. Dafür fallen jedoch alle Verarbeitungsschritte in Uganda aus, auch das Trimmen der Blüten. Der Grund? Laut europäischen Einfuhrregeln für medizinisches Cannabis dürfen nur die Rohstoffe eingeführt werden, also die ganze Pflanze. Alle Verarbeitungsschritte müssen unter europäischen Regeln für Medizinprodukte absolviert werden. Bereits im Oktober vergangenen Jahres hat Kadett 400 Kilo nach Berlin ausgeflogen, gekühlt im Frachtraum einer Passagiermaschine von Ethiopian Airlines. Verarbeitet und verpackt werden die Blüten in Sachsen-Anhalt. Seit Anfang Januar ist das ugandische Cannabis nun in deutschen Apotheken erhältlich. In weißen 10-Gramm-Packungen mit dem roten Logo der Firma Together Pharma, einem der größten Cannabisproduzenten Israels.
Es ist wie Gottes Garten. Mitten in einer grünen Gegend, umgeben von Bergen rund um Kasese. Dort gibt es tolle Sonneneinstrahlung, richtig gut für die Pflanzen.
Vom ersten Moment an war der israelische Firmengründer Neil Susinski von Uganda begeistert. Zu jener Zeit, als der Uganda-Kadett auf dem Weltmarkt nach Investoren suchte, baute Susinski gerade seine Gewächshäuser im Süden Israels auf. Und er wollte expandieren, an die Börse gehen. Weltweit suchte er nach Anbauflächen. Da erfuhr er von der Lizenz in Uganda und lud den Uganda-Kadett nach Israel ein. 2019 war der Deal perfekt. Kadett ließ seine familiären Beziehungen zum Präsidenten spielen. Dieser segnete letztlich alles ab. Auf einem Foto, das in Ugandas Medien mit der Überschrift »Museveni gibt den Startschuss für den Marihuana-Anbau« zirkulierte, sieht man Ugandas Präsidenten neben dem Israeli Susinski. Alle glücklich.
It's more than 20 million shekels. It's a lot of money.
Wir haben über 20 Millionen Schekel investiert, rund 5 Millionen Dollar. Das ist sehr viel Geld. Doch ich glaube an das Projekt in Uganda und ich glaube im Allgemeinen an die Cannabisindustrie in Afrika. Es dauert vielleicht noch etwas. Momentan verkaufen wir nur medizinisches Cannabis, vor allem nach Deutschland. Doch es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir den deutschen Markt mit unseren Produkten erschlossen haben. Die Nachfrage ist immer noch sehr gering. Aber sie wird wachsen, da bin ich mir sicher. Und ich bin überzeugt, die Nachfrage wird auch in Afrika selbst wachsen, auch in Uganda.
Bereits jetzt ist Afrika Weltmarktführer im Cannabisanbau. Die Industrie auf dem Kontinent wächst schneller als irgendein anderer Wirtschaftszweig. Über 15 Tonnen legales Cannabis wurden im vergangenen Jahr vom Kontinent in den Rest der Welt exportiert. 10-mal mehr als im Jahr zuvor. Südafrika, Lesotho und Uganda gehören zu den Hauptexporteuren. Auf den ersten Blick wirkt es wie ein grüner Goldrausch, allerdings strikt kontrolliert. Um medizinisches Cannabis nach Europa einzuführen, benötigen die Unternehmen eine Einfuhrlizenz, die aufwendig und teuer zu beschaffen ist. Oder sie kooperieren mit einer Firma, die über eine solche Lizenz verfügt. Wie zum Beispiel die Firma Cantourage aus Berlin, mit der Israeli Sosinski zusammenarbeitet. Für Patrick Hoffmann, Geschäftsführer von Cantourage, steht fest, die steigende Nachfrage in Europa, die durch eine Legalisierung für den Freizeitkonsum explodieren würde, kann nachhaltig und umweltfreundlich nur aus Afrika gedeckt werden. Denn dort wachsen die Pflanzen auch ohne Kunstlicht und Heizung. Und sollten für den reinen Freizeitkonsum die strikten Hygieneregeln aus dem medizinischen Anbau wegfallen, dann könnte Cannabis auf freiem Feld kultiviert werden, außerhalb jeglicher Gewächshäuser.
Es gibt Rechnungen, die sagen, dass 1 Kilogramm Cannabis, das Indoor Facility kultiviert wird, bis zu 5 Tonnen CO2 verbraucht. Wenn wir sagen, dass wir zum einen mehr Cannabis für medizinische Zwecke benötigen, aber auch für einen legalisierten Freizeitmarkt, dann können wir, wenn wir gleichzeitig auch Umweltschutz betreiben wollen, nicht diese großen Mengen indoor kultivieren. Die müssen wir mit der Kraft der Sonne kultivieren und das geht sinnvoll am besten in Äquatornähe.
Den Uganda-Kadett freut das. Für die Zukunft hofft er, dass sein Land im Zuge von Cannabis-Legalisierung in Europa nicht nur den Rohstoff, sondern auch verarbeitete Produkte exportieren kann. Denn Cannabis für den Freizeitkonsum muss nicht die strengen Arzneimittelbestimmungen erfüllen und könnte auch in Afrika verarbeitet werden. So könnten mehr Arbeitsplätze entstehen und ein Großteil der Wertschöpfungskette in Uganda verbleiben.
So die Hoffnungen in Uganda, Hoffnungen, die auch in Portugal zu einem regelrechten Cannabis-Boom geführt haben, als vor ein paar Jahren medizinisches Cannabis legalisiert wurde und durchaus auch ein Grund zu der Annahme bestand, dass nun in Europa auch die Liberalisierung von Cannabis als Genussmittel nach dem kanadischen Vorbild zum Beispiel folgen könnte. Unser Korrespondent Reinhard Spiegelhauer hat sich selbst vor einiger Zeit in diesen sehr streng kontrollierten Gewächshäusern an der portugiesischen Küste umgeschaut. Welche Rolle spielt denn Cannabis heute für die EU in Sachen Cannabisanbau?
Also das ist in Portugal wie in der ganzen EU erlaubt es ja nur der Anbau von Medizinalcannabis und das machen neben Portugal auch die Niederlande und Dänemark. In Portugal läuft das in größerem Stil seit 2018. Erste testweise Genehmigungen hat es schon vorher gegeben, 2014 ging das los und man muss sagen, gesamtwirtschaftlich ist das jedenfalls momentan völlig irrelevant. Da muss man sich vor Augen halten, die gesamte Landwirtschaft in Portugal, die macht gerade mal 5% vom BIP aus, also vom Bruttoinlandsprodukt. Wie viel genau in Portugal tatsächlich angebaut wird, das will die zuständige Behörde auch gar nicht verraten. Weder die Gesamtfläche noch die Produktion.
Wissen Sie denn, wo das konkret angebaut wird und was es dafür für Anlagen braucht?
Also man muss unterscheiden. Es gibt Freilandanbau und es gibt Gewächshausanbau. Beides in Portugal vertreten. Bis vor gut einem Jahr ungefähr hat es Cannabisplantagen in größerem Stil vor allem in der mittelportugiesischen Küstenregion gegeben, also ganz grob in der Mitte zwischen Porto im Norden und der Hauptstadt Lissabon. Da haben sich vor allem 2 kanadische Unternehmen engagiert, nachdem Cannabis in Kanada 2018 ja freigegeben worden ist. Das ist weitgehend Freilandanbau. An der Algarve entstehen jetzt, und da war ich letztes Jahr und habe mir das angeschaut, vor allem Gewächshäuser. Da hat man den Vorteil, dass es viel mehr Licht gibt, weil es keinen Küstennebel gibt. Das in Landesmitte, das hat den Vorteil, dass es niederschlagsreicher ist an der Küste, aber es gibt eben Küstennebel, dadurch kommt weniger Licht an die Pflanzen ran. Und in den Gewächshäusern kann man die Wachstumsbedingungen natürlich sehr viel präziser steuern. Außerdem gibt es in der Algarve auch schon Erfahrungen mit Beerenanbau, Heidelbeeren, Himbeeren und so weiter. Das hat man da schon einige Jahre lang gemacht und das ist ziemlich anspruchsvoll. Und diese Erfahrungen, die helfen auch bei der Cannabisproduktion. Die Firmen holen sich aber natürlich auch Experten von außerhalb, zum Beispiel aus Israel.
Es hatte ja so eine ziemliche Goldgräberstimmung gegeben, zuerst eben mit dem Medizinalcannabis, als das legalisiert wurde. Jetzt die Aussicht, dass Cannabis auch für den Genuss freigegeben werden soll, zumindest in Deutschland. Was hat das für Auswirkungen auf den Markt gehabt? Also wer ist da auf einmal aufgetreten? Wer hat sich da durchgesetzt? Sind da auch schon wieder Unternehmen pleite gegangen? Wie ist das gelaufen?
Also es ist tatsächlich so, dass es nur um Medizinalcannabis geht. Das ist so und das wird auf absehbare Zeit auch so bleiben, auch wenn immer wieder die Rede davon ist, dass der Gebrauch von Cannabis als Freizeitgenussmittel möglicherweise freigegeben werden könnte. Es wird nicht legalisiert werden unmittelbar, das ist es ja auch in Portugal nicht. Das heißt, es wird bei der Produktion von Medizinalcannabis bleiben. Das Problem ist nämlich auch, wenn in Deutschland die Rede davon ist, dass man das freigeben könne, dann ist es nicht so, dass man deswegen frei anbauen könnte. Das verhindern EU-Regularien, da geht es um Betäubungsmittel. Das müsste man EU-weit ändern und das sehe ich ehrlich gesagt nicht und das sehen, glaube ich, auch die Betreiber jedenfalls nicht kurzfristig. Aber natürlich geht es darum, Märkte einfach erstmal zu besetzen, Platzhalter sozusagen hinzustellen, also im Digitalen würde man sagen, eine Userbase zu schaffen beim Thema Cannabis-Boom, da ging es tatsächlich um Medizinalcannabis, weil das eben tatsächlich freigegeben worden ist. Und da sieht man einen großen Wachstumsmarkt. Die tatsächliche Entwicklung ist allerdings im Moment nicht ganz so dramatisch gut, wie das manche prophezeit haben. Und tatsächlich sind einige auch schon wieder vom Markt verschwunden, die eben nicht die entsprechende Erfahrung haben, nicht das entsprechende Know-how, nicht den entsprechenden langen Atem haben, um das tatsächlich durchzuhalten.
Das heißt, um durchzuhalten, braucht man eine sehr, sehr solide Finanzierung und eine Perspektive, die sich über mehrere Jahre hinwegzieht auch, ja?
Ja, das wird auch nicht so sein, dass jeder Landwirt zum Beispiel jetzt sagen kann, ich parzelliere jetzt mal und mache auf 2 Hektar einen Cannabisanbau. Die Regularien sind viel zu kompliziert, man muss sich ja lizenzieren lassen. Das lohnt sich erst ab einer gewissen Größe und das macht eben auch große Investitionen notwendig. Da braucht man einen langen Atem. Da sind auch in der Regel, wenn das Start-ups sind, mehrere Finanzierungsrunden nötig. Und es ist ja auch nicht selten bei Start-up-Unternehmen, dass die eben über einen längeren Zeitraum auch erstmal gar keinen Gewinn machen. Und das sieht beim Cannabis gar nicht anders aus.
Die Frage ist ja trotzdem nicht mehr wirklich, ob noch legalisiert wird, sondern eher, wie wird legalisiert. Zumindest ist das in Deutschland gerade die Diskussion. Da gibt es ja so verschiedene Szenarien. Eine wäre, Cannabis ist komplett frei verkäuflich und frei anbaubar. Eine andere ist, Cannabis wird irgendwie zentral vertrieben über eine staatliche Agentur. Oder das dritte Szenario wäre, Cannabis wird über Apotheken und so spezialisierte Läden verkauft, die ja zum Beispiel jetzt auch schon so CBD verkaufen zum Beispiel. Von welchem Szenario würden denn jetzt die portugiesischen Anbieter profitieren, die sich jetzt schon profiliert haben für das medizinische Cannabis? Und wofür würde in dem ganzen Angebot, das dann ja käme, das Angebot aus Portugal stehen?
Ich sehe ehrlich gesagt nicht, dass diese Freigabe tatsächlich kommt, denn es fehlen dafür die rechtlichen Voraussetzungen. Es ist in der EU nicht möglich, einfach den Anbau von Cannabis für den Freizeitgebrauch freizugeben. Da sind die EU-weiten Betäubungsmittelvorschriften davor. Das wird Deutschland nicht im Alleingang machen können. Was zum Beispiel die Niederlande mit den Coffeeshops machen, ist eine, manche sagen, halbseidene Angelegenheit. Denn der Verkauf ist da zwar reguliert und möglich, aber wie die Coffeeshops an ihre Ware kommen, das ist im Prinzip illegal. Und das wird immer wieder auch unterbunden. Die Sache ist da eine Güterabwägung. Man sagt eben, ja, wir wollen die Kleinkriminalität und wir wollen das Abtauchen in den Untergrund und dergleichen, das wollen wir unterbinden, deswegen dulden wir das. Aber das ist ja keine Legalisierung, insbesondere eben in der Produktion und in der Lieferung für die Coffeeshops. Und genau das Gleiche haben wir ja in Portugal zum Beispiel, wo es auch keine Legalisierung gibt, sondern nur eine Duldung von kleineren Mengen für den Privatgebrauch. Was aber die Produktion und die Beschaffung angeht, das ist alles weiterhin illegal. Und auch die Nutzung ist im Prinzip illegal, es wird eben nur nicht verfolgt. Deswegen sehe ich ehrlich gesagt diese Perspektive nicht wirklich, auch wenn es immer wieder im Gespräch ist. Das Problem, wie macht man da wirklich einen Markt, wie produziert man, wie vertreibt man, das ist tatsächlich auf EU-Ebene völlig ungelöst.
Also mehr unklar als klar, welche Rolle Portugal beim Handel mit Cannabis als Genussmittel spielen könnte. Da sind dann doch noch viel zu viele Fragen offen. Einschätzungen waren das von unserem Korrespondenten Reinhard Spiegelhauer. Und damit endet diese Weltzeit. Ich bin Katja Bigalke und ich danke für Ihr Interesse. Tschüss und machen Sie es gut.